Einen wunderschönen guten Morgen. Es ist mir eine große Freude, wieder bei euch predigen zu dürfen über ein sehr wichtiges Thema, das ich betitelt habe mit So bekommst du Frieden. Und wir lesen weiter im Philipperbrief. Wir sind nun im Kapitel 4 angekommen und ich lese die Verse 1 bis 9. Ihr könnt den Text auf der Leinwand mitlesen. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche, eines Sinnes zu sein im Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Freut euch im Herrn alle Zeit. Abermals sage ich euch, freut euch. Eure Sanftmut lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Im Übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Ich möchte dir eine ganz einfache Frage zu Beginn stellen. Hast du Frieden? Nimm dir kurz einen Moment, um diese Frage ernsthaft auf dich wirken zu lassen. Hast du heute Morgen Frieden? Frieden ist etwas Essentielles. Warum ist Frieden so wichtig? Ich glaube, dass Frieden kein Gefühl ist oder keine Emotion. Ich glaube aber auch, dass Frieden nicht einfach Umstände sind, die wir festmachen können. Wir haben vorher gehört von Kriegen, von unglaublichen Gräueltaten, die in dieser Welt passieren. Und wir können zu Recht sagen, dort herrscht kein Friede. Und dennoch glaube ich, dass es Menschen in diesen Ländern gibt, vielleicht sogar mitten in diesen Situationen, die aus vollem Herzen von sich selbst sagen können, ich habe Frieden in meinem Herzen. Ich habe einen Frieden. Und die Frage ist, wie das möglich ist. Ich glaube, dass Friede, und dazu werden wir gleich kommen im Laufe dieser Predigt, Friede nicht ein Gefühl ist, sondern Friede verankert uns in der Realität. Das klingt ein bisschen abstrakt, aber ich möchte erklären, was ich damit meine. Friede verankert uns in der Realität. Nehmen wir einen reichen Geschäftsmann. Er könnte alles haben, was er sich gewünscht hat in seinem Leben. Die beste und erfolgreichste Firma, ein volles Bankkonto, das Haus, das er sich immer gewünscht hat. Und dieser Mensch kann dennoch unzufrieden sein. Ein Musiker, den ich wahnsinnig faszinierend fand, Chester Bennington, der Leadsänger der Band Linkin Park. Vielleicht kennen diese Band manche von euch. Mittlerweile haben sie eine weibliche Leadsängerin. Aber dieser Mann war meiner Ansicht nach einer der begnadetsten Sänger in der Rockwelt. Unglaubliche Range von Tönen, die er hervorbringen konnte. Unglaublich lebhafte und emotionale Stimme. Und in einem Lied, kurz vor seinem Tod, denn er begann Selbstmord, singt er, wen kümmert es, wenn ein Licht ausgeht am Himmel der Milliarden Sterne? Wen kümmert's? Offensichtlich hatte dieser Mann nicht den Frieden in seinem Herzen, den er sich gewünscht hat. obwohl er alles erreicht hatte. Die erfolgreichste Band für viele Jahre, weltweite Tourneen, eine unglaubliche talentierte Stimme und dennoch kein Friede. Andersrum könnte man aber auch sagen, Friede ist eben nicht einfach nur die Abwesenheit von Problemen. So wie ich eben gesagt habe, es gibt Menschen in den schwierigsten Situationen, in tiefsten Krankheiten, die dennoch einen Frieden und eine Ruhe ausstrahlen, die nicht zu erklären ist an ihren Umständen. Ganz im Gegenteil, dieser Friede ist konträr zu ihren Umständen. Wenn wir uns andere Länder anschauen, die wesentlich ärmer sind als wir, dann sehen wir dort Menschen oder begegnen vielleicht auch Menschen, wenn wir dort sind, die unglaublich glücklich sind. Viel mehr als wir Deutsche im Übrigen. Wir tun uns sehr schwer mit glücklich sein, in vielen Fällen. Wie kann es sein, dass diese Menschen, die in selbstgebauten Lehmhütten wohnen, jeden Tag dasselbe Essen bekommen, nämlich Reis und ein bisschen Fisch und ein bisschen Gemüse, die vielleicht mal Internet haben und vielleicht auch nicht, je nachdem, ob es funktioniert, die für einen Hungerlohn von 150 Euro im Monat arbeiten, diese Menschen dennoch glücklich und zufrieden sind und sagen können, ich habe Frieden in meinem Herzen. Ich glaube, dass Frieden eben nicht etwas ist, was wir an Umständen festmachen können, sondern Frieden ist etwas, was viel tiefer geht. Und ich habe eben gesagt, Frieden verankert uns in der Realität. Und das hängt mit dem Wort Frieden zusammen, das in der Bibel betitelt wird. Und das bekannteste Wort für Friede, besonders aus dem Alten Testament, ist das Wort Shalom. Shalom bedeutet nicht, ich empfinde ein gutes Gefühl, sondern das biblische Wort Shalom, wenn wir uns das angucken, auch in verschiedenen Sprachen übrigens, wir haben zum Beispiel heute im Arabischen das Wort Salam, das auch denselben Sprachstamm hat. Ne? Das ist ein Gruß, den sich besonders Muslime gegenseitig zusprechen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das heißt, hier wird Friede gewünscht. Und Friede heißt aber nicht, ich wünsche dir schöne Gefühle. Sondern Shalom bedeutet göttliche Ordnung. Das ist sehr interessant. Als ich das erforscht habe, diese Wortbedeutung, dachte ich, naja, Frieden bedeutet eben ein Glücklichsein. Aber die eigentliche Wortbedeutung von Shalom, auch unter Juden und unter jüdischen Gelehrten, ist vielmehr, es geht um eine göttliche Ordnung. Frieden zu haben bedeutet, in meinem Leben sind die Dinge in geordneten Bahnen. Sie sind an ihrem Platz. Sie sind an der Stelle, an der sie sein sollen, wie Gott sie sich gedacht hat. Und im Gegensatz dazu können wir uns fragen, was dann Unfrieden bedeutet. Wenn wir in die ganz frühe Geschichte der Bibel schauen, ganz, ganz am Anfang. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Manche übersetzen auch die Himmel und die Erde, ja, mehrere Himmel. Und dann passiert etwas sehr Interessantes, was mir einige Rätsel aufwirft. Man würde ja erwarten, dass ein allmächtiger Schöpfergott nun Folgendes macht. Er spricht ein Wort und die perfekte Welt ist in Existenz gerufen, richtig? Eine Welt in seiner Ordnung, so wie er sie sich gedacht hat. Wenn wir aber diesen Text lesen, dann steht da Folgendes. Er schuf Himmel und Erde und die Erde war wüst und leer. Und Finsternis war über ihr. Und es kommt da ein Wort vor, das wir vielleicht heute nicht mehr so verwenden. Manche ältere Generationen haben das nochmal verwendet, wenn die Kinder ihr Kinderzimmer nicht aufgeräumt haben. Was für ein Tohu Wabohu. Ja? Wer kennt das Wort noch? Tohu Wabohu, okay. So ein Tohu Wabohu. Das kommt tatsächlich aus diesem Text. Und das bedeutet, da ist ein Chaos. Gott schafft also eine Welt und diese Welt ist, aus welchen Gründen auch immer, es gibt da verschiedene Theorien, zum Beispiel, dass der Satan auf die Erde gekommen ist und er dieses Chaos verursacht hat oder dass Gott seine schöpferische Kraft in einem Prozess zeigen wollte, da gibt es verschiedene Theorien, aber diese Welt, die wir zuerst sehen, ist ein Tohu-Wabohu, es ist ein Chaos. Und was Gott dann macht, ist, er schafft nach und nach eine Ordnung, die am Ende mündet mit der Schaffung des Menschen und dem Garten Eden, der nicht sich über die ganze Welt ausgestreckt hat, sondern einen Ort bildet, an dem Friede herrscht. Wir wissen gar nicht, was außerhalb des Gartens war im Übrigen. Vielleicht war da die Welt auch nicht so wie im Garten. Vielleicht war da auch noch Chaos, das wissen wir gar nicht. Wir wissen aber, dass in diesem Garten eine göttliche Ordnung vorgeherrscht hat. Und dieser Garten war friedvoll. In diesem Garten war Frieden. Warum? Weil hier alles seinen Platz bekommen hatte. Weil Gott die Dinge, die aus den Fugen geraten waren, zusammengefügt hat und gesetzt hat. Unfrieden bedeutet, es fehlt eine göttliche Ordnung. Und ich glaube, wenn du diese Frage stellst, habe ich Unfrieden? Und du bemerkst, dass da Unfrieden in deinem Herzen ist, dann glaube ich, hat Unfrieden ganz viel damit zu tun, dass da ein Chaos in deinem Leben ist. Unfrieden sorgt für Verwirrung. Es sorgt für ein Unstetigsein. Ich kann nicht bleiben, wie ich bin. Ich kann nicht hier bleiben an diesem Ort, sondern ich muss irgendwas bewegen, aber ich weiß nicht was. Das ist ein großes Anzeichen von Unfrieden. Etwas muss sich ändern, aber ich weiß nicht wie. Und anstatt dass Unfrieden uns dahin treibt, tatsächlich Dinge positiv zu ändern, ist die Erfahrung vielmehr das aus verschiedenen Kontexten, Psychologie, Seelsorge, aber auch aus der ganz praktischen Erfahrung. Unfrieden ist eine Fessel. Unfrieden befähigt dich nicht, Dinge zu tun und Dinge zu ändern. Sondern der meiste Unfrieden, es gibt auch einen guten Unfrieden, dazu komme ich auch noch, aber der meiste Unfriede sorgt eher dafür, dass du gefesselt bist. Du bist gelähmt. Du bist orientierungslos. Und Lähmung und Orientierungslosigkeit sorgt dafür, dass wir unser Leben nicht in die göttlichen Bahnen bekommen, in denen unser Leben eigentlich sein sollte. Diese Welt unterliegt Gesetzmäßigkeiten. Wir wissen das alle aus der Schule. Ja, es gibt physikalische Gesetze. Die hat dann zum Beispiel jemand wie Isaac Newton formuliert. Ja, er hat sie nicht erfunden, ne? Er hat sie formuliert. Und er hat herausgefunden, das können wir tatsächlich aufschreiben, die Gesetzmäßigkeiten dieser Welt. Es gibt aber nicht nur physikalische Gesetzmäßigkeiten dieser Welt, sondern ich bin davon überzeugt, es gibt auch seelische und geistlich-spirituelle Gesetzmäßigkeiten in unserer Welt, die nicht nur für Christen gelten, sondern die für alle Menschen auf dieser Welt gelten. Nur wir als Christen haben Zugang zu diesen geistlichen Gesetzmäßigkeiten. Wir haben einen Zugang dazu zu erkennen, welche geistlichen Gesetzmäßigkeiten Gott gelegt hat für diese Welt. Und es gibt einige Menschen, Jesus sagt das auch zum Beispiel in den Evangelien, die manche Gesetzmäßigkeiten besser verstehen als Christen. Er sagt das zum Beispiel beim Thema Geld. Er sagt, die Menschen außerhalb des Reiches wissen viel besser mit Geld umzugehen als die meisten innerhalb des Reiches. Ja? Die wissen sich nämlich zum Beispiel Freunde zu machen mit Geld. Das heißt, hier ist eine Gesetzmäßigkeit, wie wir mit Geld umzugehen haben. Und Jesus sagt, dieses Gesetz haben Menschen erkannt, die gar nicht zu meinem Reich gehören, aber sie setzen es um. Es gibt Menschen in allen möglichen Religionen, die einiges von dem erkennen, was Gott an Gesetzmäßigkeiten in diese Welt gelegt hat. Viele Religionen zum Beispiel lehren, dass man seinen Nächsten lieben soll. Das ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit dieser Welt, die zu Frieden führt, weil sie die göttliche Ordnung für diese Welt ist. Und wenn ein Mensch das erkennt, egal ob er Christ ist oder nicht, wird er in diesem Bereich eine göttliche Ordnung erfahren und erleben und damit Frieden bekommen. Nun ist unsere Welt aber nicht so friedvoll und ich würde mal behaupten, auch die christliche Kirche ist nicht so friedvoll. Es gab eine Zeit lang, wo so evangelisiert wurde, dass Menschen versprochen wurde, wenn du in die Kirche gehst, werden deine Bedürfnisse gestillt. Was ich fatal finde. Denn in der Kirche werden deine Bedürfnisse nicht gestillt. In der Kirche begegnest du ganz schön komischen Menschen. Jetzt bitte nicht umgucken, nicht den Falschen angucken jetzt, ne? Könnt alle gerne mich anschauen, ja, das ist okay. Hier sind nicht lauter heile und tolle Menschen, die dir nur das Gute wollen, sondern auch in der Kirche sind zerbrochene Menschen, die auch teilweise Unfrieden empfinden, deren Leben auch nicht immer in Ordnung ist und leider lassen wir das an dem anderen raus. In Jakobus 4, Vers 1 steht etwas sehr Interessantes. Und wir gehen gleich weiter in diesen Philippa-Text rein, um euch da zu zeigen, wo hier Friede vorkommt. Aber zunächst einmal in Jakobus 4, Vers 1 steht, woher kommt Streit, woher kommt Krieg unter euch? Kommt es nicht daher, aus euren Gelüsten, die streiten in euren Gliedern? Ihr seid begierig und erlangt's nicht, ihr mordet und neidet und gewinnt nicht. Ihr streitet und kämpft, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Ihr bittet, aber empfangt nicht, weil ihr in übler Absicht bittet. Nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Jakobus sagt, Streit und Krieg ist nicht eine externe Sache. Streit und Krieg kommt aus unserem Herzen. Jesus sagt einmal, nicht das, was in dich hineingeht, macht dich unrein, sondern das, was aus deinem Herzen kommt, macht dich unrein. Die Ursache für Unfrieden liegt nicht bei den bösen Politikern. Die Ursache für Unfrieden liegt nicht bei den CEOs, die unsere Welt irgendwie finanziell versklaven. Die Ursache für Unfrieden liegt nicht darin, dass du im falschen Land zur falschen Zeit in der falschen Familie bist. Die Ursache für Unfrieden ist in deinem Herzen. Ein Herz, das krank, verletzt und zerstört ist und das Heilung braucht. Und wenn du heute Morgen Unfrieden empfindest, dann sage ich dir, ich glaube an einen Gott, der dich nicht verdammt und verurteilt dafür, sondern ich glaube an einen Gott, der dein Herz heilen möchte. Aber solange du nicht bereit bist, auf dieses kranke und zerstörte Herz zu schauen, ist Heilung nicht möglich. Solange du in deinem Egoismus verharrst, den Jakobus hier ausdrückt, wirst du auch weiter Unfrieden empfinden. Und ich möchte das anhand von drei Aspekten aus diesem Philippa-Text zeigen, weil ich glaube, dass Paulus hier Dinge zeigt, die tatsächlich ganz praktisch zu Unfrieden führen und damit auch aufzeigt, wie wir Frieden erlangen können, dass wir wirklich sagen können, ich habe Frieden in meinem Herzen. Die ersten drei Verse, wir lesen sie nochmal. Darum, meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone steht in dieser Weise fest im Herrn, Geliebte. Ich ermahne Euodia und ich ermahne Syntyche eines Sinnes zu seinem Herrn. Und ich bitte auch dich, mein treuer Mitknecht, nimm dich ihrer an, die mit mir gekämpft haben für das Evangelium, samt Clemens und meinen übrigen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens sind. Offensichtlich herrschte hier ein Streit vor. Wir wissen nicht ganz genau, was da los ist. Er nennt uns keine Details, er nennt uns zwei Beteiligte. Und das sehen wir in sehr vielen Briefen von Paulus, dass Paulus sich aktiv um die Streitigkeiten der Gemeinde kümmert. Und man könnte ja meinen, warum mischt sich Paulus da ein? Ist doch deren Sache. Weil Paulus weiß, dass wenn wir Unfrieden haben im Miteinander, wir geistliche Fesseln auf uns laden. Es gibt eine geistliche Gesetzmäßigkeit, die ich jetzt nicht auf der Folie habe, aber die ich euch erzähle, die Jesus einmal nennt. Und er sagt, was ihr auf Erden bindet, wird im Himmel gebunden sein. Was ihr auf Erden löst, wird im Himmel gelöst sein. Und der Kontext dieses Verses oder dieser Verse ist das Thema Vergebung. Um euch ein Beispiel dazu nennen. Wenn ich mit jemandem einen Konflikt habe, besteht eine Dreiecksbeziehung, die komplex ist. Ich habe also eine wechselseitige Beziehung zu dieser Person, aber jede Person hier hat auch eine wechselseitige Beziehung zu Gott. Ob sie das wahrnehmen oder nicht. Wenn ich anfange zu vergeben, was passiert dann? Ich löse eine Fessel von mir aus zum anderen. Das Wort vergeben im griechischen Urtext bedeutet so etwas wie loslassen und wegschicken. Vergeben bedeutet nicht, ich vergesse alles. Vergeben bedeutet nicht, ach, ist doch egal. Meistens sind die Sachen nicht egal, die dir angetan wurden. Aber vergeben bedeutet, ich lasse mein Recht los. Und damit auch die andere Person. Und ich gebe sie in Gottes Hand. Was zum Beispiel der Psalmist David immer wieder tut. Er sagt, ich wünsche mir Rache. Das ist ein ganz menschlicher Gedanke. Ich wünsche mir Rache, aber ich werde sie nicht durchführen, denn ich weiß, es gibt einen gerechten Gott. Und ich lasse los. Weil ich möchte Frieden haben. Und wenn du anfängst, den anderen loszulassen, und zu sagen, ich vergebe diesen Menschen, ich werde das tun, was Jesus sagt, ich liebe meine Feinde. Ich segne die, die mich verfluchen. Ich tue Gutes denen, die mich hassen. Dann wird diese Bindung gelöst. Und damit, sagt Jesus, gleichzeitig wird eine Fessel gelöst, die dich geistlich zu Gott gebunden hat. Und du wirst wieder frei. Ob der andere dir vergibt, ist seine Sache. und hat nichts damit zu tun, ob du gebunden bist. Du darfst frei sein, wenn du vergibst. Göttliche Ordnung im Miteinander, was Jesus lehrt, ist göttlicher Shalom, ist Vergebung. Das Zentrum des göttlichen Shaloms im Miteinander ist die Vergebung. Und du kannst eventuell hier sitzen und Unfrieden haben, weil du jemandem nicht vergeben hast. Weil du immer noch verbitterte, zornige Gedanken auf jemanden hast. Wofür ich dich nicht anklage, ich bin nicht dein Ankläger, aber ich sage dir eines, solange du an diesen Gedanken festhältst, kannst du keinen Frieden haben. Es ist nicht möglich. Es ist eine geistliche Gesetzmäßigkeit im göttlichen Shalom, in der göttlichen Ordnung. Dass wenn du vergibst, du frei bist. Und echte Heilung im Miteinander geschieht da, wo wir uns gegenseitig Vergebung zusprechen. Geschieht da, wo wir anfangen, gegenseitig zu sagen, weißt du was, das, was du getan hast, ja, das war nicht richtig. Und es darf auch nicht irgendwie zurechtgelegt werden, als wäre es egal. Aber ich möchte dir sagen, ich vergebe dir. Und zwar nicht als so eine geistliche Disziplin. Versteht ihr, unter Christen nutzen wir manchmal Vergebung, um uns geistlich aufzuplustern. Ich weiß, keiner von euch macht das, ne? Aber manche machen das. So dieses, na, guck mal, was für ein guter Christ ich bin. Ich zeig dir jetzt, was für ein guter Christ ich bin, indem ich dir jetzt sage, wie sehr ich dir vergeben habe, obwohl es doch so, so schmerzhaft war. Das ist nicht die Art der Vergebung. Vergebung aus ganzem Herzen bedeutet wirklich, ich werde dich lieben. Ich werde anfangen, das Beste für dich zu wollen, denn das ist der göttliche Shalom. Das ist die göttliche Ordnung, die Jesus gelegt hat. Ich werde nicht nur sagen, ja, ja, ich vergesse das. Oder ja, ich sag dir, wie sehr ich dir vergeben habe, damit du weißt, wie geistlich ich bin. Sondern ich werde anfangen, Fluch mit Segen zu erwidern. Das ist göttlicher Shalom im Miteinander. Wir lesen weiter, die Verse 6 und 7. Dort steht, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Was Paulus hier also sagt ist, es reicht nicht nur, wenn wir Frieden im Miteinander haben. Du wurdest zum Beispiel verletzt und du hast vergeben, aber der Schmerz ist immer noch da. Vielleicht hast du Sorgen, vielleicht hast du Nöte, vielleicht hast du Ängste. Und die gehen nicht weg. Das sind alles Antreiber von Unfrieden. Und was Paulus sagt, ist, wir brauchen eine innere Transformation. Das bedeutet eine innere Veränderung unseres Herzens, was nicht das Zentrum der Gefühle war in der Bibel, sondern das Herz ist das Zentrum von viel mehr. Es ist das Fühlen und das Wollen. Das heißt, dass meine Ausrichtung meines Lebens und meine Gedanken verändert werden und bewahrt werden in Christus Jesus. Göttliche Ordnung muss auch in dir geschehen. Und es bringt nichts, ihr Lieben, wenn wir Kirche spielen und gutes Christsein spielen und die richtigen Bibelverse sagen und uns richtig verhalten, wie man sich als Christ verhält, wenn wir keinen echten Frieden haben. Ich glaube, einer der wichtigsten Sätze, die wir mal als Christen untereinander sagen können, ist, ich habe versagt. Wisst ihr, wie schwer wir uns damit tun als Christen? Zu sagen, ich habe versagt. Was so absurd ist, weil gerade wir diejenigen sein müssten, die am besten mit Versagen umgehen können. Mit unserem eigenen Versagen und dem Versagen des anderen. Weil wir ein Verständnis haben von Frieden, das, so wie hier steht, allen Verstand übersteigt. Und trotzdem sind wir so oft Heuchler und lächeln den anderen an und tun, als wäre alles in Ordnung. Und hinterrücks lästern und reden wir. Und wir tun, als wäre in unserem Leben alles in Ordnung. Und dabei herrscht zu Hause das Chaos. In meiner Familie und in meinem Herzen. Ich kann euch eines sagen, in meinem Leben ist nicht alles in Ordnung. In meinem Leben ist überhaupt nicht alles in Ordnung. Aber wisst ihr, das Christentum ist die Religion, die Leuten erlaubt, etwas von Jesus zu erzählen, bei denen nicht alles in Ordnung ist. Weil das, was ich verkündige, wenn ich anfangen würde, Gesetz zu verkündigen, dann würde Gott sagen, dann erwarte ich von dir, dass dein Leben in Ordnung ist. Dann erwarte ich von dir, dass in allen Bereichen deines Lebens der göttliche Shalom herrscht. Aber ich bin kein Verkündiger des Gesetzes, ich bin Verkündiger der Gnade. Und meine Botschaft an dich ist, du kannst Frieden haben, auch wenn deine Umstände nicht alle in Ordnung sind. Du darfst Frieden haben, auch wenn du versagt hast. Und sogar in dem exakten Moment, wo du versagt hast. Darfst du Frieden haben. Weil der Friede, den Gott gibt, ist ein Friede, der in dir geschaffen wird und der deinen Verstand übersteigt. Dein Verstand sagt dir, wenn du versagt hast, wenn du gesündigt hast, wenn du mal wieder einen richtigen Bock geschossen hast, dann sagt dein Verstand dir, weil er unter anderem vergiftet wird durch die Sünde und durch den Teufel, jetzt musst du wieder bei Null anfangen. Jeder von euch, der mit Süchten zu tun hat, weiß genau, wie das ist. Jeder von euch, der mit Süchten zu tun hat, weiß genau, wie sich das anfühlt. Du bist eine Zeit lang frei, dann kommt dieser Moment, wo du schwach wirst und versagst und diese innere Stimme sagt, du bist wieder bei Null. Du fängst wieder ganz von vorne an. Du darfst dich mal schön wieder hocharbeiten bei Gott. Aber wisst ihr, was der göttliche Friede sagt? Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Das ist der göttliche Friede. Der Gerechte fällt 7-mal und steht wieder auf. Und der Heilige Geist wird dir nicht sagen, du Versager, was hast du getan? Er war die ganze Zeit dabei, als sich dieser Gedanke in dir formiert hat, der zu einer Tat führt. Und was der Heilige Geist sich wünscht, ist, nimm meinen Frieden und werde gesund. Nimm meinen Frieden und werde gesund. Wir brauchen eine göttliche Ordnung in uns, die natürlich auch dazu führt, dass wir die richtigen Dinge denken, so wie Paulus das sagt. Sobald du Lügen glaubst, wird Unfriede entstehen in deinem Herzen, weil, wie ich gesagt habe, Frieden verankert dich in der Realität. Friede zeigt dir, was wirklich die Realität ist. Und die wahre Realität in Jesus Christus ist Friede, Freude und nicht Eierkuchen, sondern Gerechtigkeit, ja, im Heiligen Geist. Das ist die Realität, in die du hineinkommen darfst, durch das vollendete Werk von Jesus Christus. Friede, Freude und Gerechtigkeit auch in deinem Versagen. Und die Bibel lehrt, nicht deine Anstrengung bringt den Frieden und die Gerechtigkeit, sondern der Friede und die Freude und die Gerechtigkeit führt dazu, dass du ein besserer Mensch wirst. Diese Dinge führen dazu, dass du weniger sündigen wirst. Diese Dinge führen dazu, dass du mehr verstehen wirst, wie du dich verhalten sollst in dieser Welt. Und wir lesen dazu weiter, die Verse 8 und 9. Ihr übrigen, ihr Brüder, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Was ihr gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt, das tut. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Jetzt kommt die schlechte Nachricht. Was heißt schlechte Nachricht? Eigentlich ist es eine gute Nachricht. Du kannst was für deinen Frieden tun. Bitte glaub ja nicht, dass Friede bedeutet, ja, Friede im Heiligen Geist heißt, ich sitze jetzt zu Hause und warte, bis das passiert. Das ist auch nicht das Shalom Gottes. Sondern Jesus sagt in der Bergpredigt, die wohl markanteste Predigt und die markanteste Rede, die in der Weltgeschichte gehalten wurde, sagt er am Ende von all diesen Dingen, die er aufzählt, wie unser Leben auszusehen hat, und wer diese Worte hört und sie nicht tut, der ist ein Mann, der sein Haus baut auf Sand, wenn der erste Sturm kommt, ist das Haus kaputt. Das bedeutet, du kannst für einen Moment Frieden empfinden, aber wenn du nicht in der Nachfolge Jesu lebst, wenn du nicht das tust, was Gott von dir möchte und immer denkst, er tut halt die Dinge und du wartest, dann hast du einen kurzen Frieden, aber die nächste Krise zerstört den Frieden. Und Jesus sagt, wenn du im Vertrauen und Glauben an Jesus Christus das tust, was er sagt, dann wird dein Leben transformiert, ganz praktisch. Dann wird dein Leben zu einem festen Fundament, das du auf Jesus baust, und wenn dann ein Sturm kommt, bricht es nicht ein. In den Anfängen nach meiner Bekehrung war ich ein extrem religiöser Mensch. Extrem. Und ich habe Menschen verurteilt dafür, dass sie weniger wissen als ich, weil ich gemerkt habe, ich kann mir sehr, sehr viel, sehr schnell aneignen aus der Bibel. Und ich mich gedacht habe, was machen denn Leute 20 Jahre als Christ, wenn die die Bibel nicht kennen? Aber ich hatte keinen Frieden. Und ich war immer wieder getrieben, Dinge besser zu machen. Ich war immer wieder getrieben, auf meine Fehler zu schauen, weil in den Anfängen nach meiner Bekehrung war ich zum Beispiel immer noch pornografiesüchtig. Und es hat sich nicht sofort gelöst. Und ich habe versucht, ein guter Christ zu sein. Und es klappte nicht. Und ich las die Bibel sehr schnell, komplett von vorne bis hinten. Ich hörte teilweise jeden Tag 2 Predigten. Ich fütterte mich mit dem Wort Gottes. Und irgendwann realisierte ich aber, um wirklich Frieden zu bekommen, muss ich kein Schwätzer sein, sondern ich muss Dinge tun. Nicht, weil ich mir dadurch meine Gerechtigkeit verdiene, sondern weil sich mein Leben transformieren muss. Indem ich Dinge tue, und das ist zum Beispiel psychologisch belegt, wenn du immer wieder dieselben Dinge tust, ja, dein Gehirn ist wie so ganz viele Autobahnen, da sind mehr Verbindungen, als es im Universum Sterne gibt, so komplex ist unser Gehirn. Und diese ganzen Verbindungen in deinem Gehirn, die werden ausgebaut wie so eine Autobahn, je mehr da drauf befahren wird. Ja, das heißt, ich lerne zum Beispiel jeden Tag Fremdsprachen, laut meinem Duolingo-Account seit über 1300 Tagen, jeden Tag, ja, 15 bis 30 Minuten. Und das heißt, da ist was trainiert, wenn ich es tue und immer wieder tue und immer wieder tue, dann wird es normal für mich und dann tue ich mir leicht damit. Und wenn ich jetzt irgendwo eine Sprache höre, die ich nicht kenne, tue ich mir sehr leicht, sehr schnell die Grundlagen dieser Sprache zu lernen, weil mein Gehirn seit Jahren trainiert ist, das zu tun. Genauso ist das im geistlichen Leben auch. Tu die guten und richtigen Dinge immer wieder und du wirst merken, es wird nicht schwerer, es wird leichter. Tu die richtigen und guten Dinge immer wieder und du wirst merken, sie transformieren alles an dir. Dein Denken, dein Fühlen, dein Wollen. Gefühle sind nicht ausschlaggebend, Gefühle folgen deinem Denken und deinen Taten. Sag ich dir, wenn du dich in irgendjemanden verliebt hast, ja, und du bist verheiratet und du sagst, oh, aber ich kann nun mal nicht anders und die Gefühle sind so stark. Ich sage jetzt das Wort nicht, aber das englische Wort für Ochsenscheiße, ja. Das ist Unsinn! Wenn du anfängst, die richtigen Dinge zu denken und die richtigen Dinge zu tun, deinen Partner zu lieben und dich in deine Ehe zu investieren, gehen diese Gefühle weg. Das ist so. Wenn du diesen Gefühlen nachgehst, werden sie mehr. Wie die Autobahn, die befahren wird. Johannes 14, Vers 27. Beziehungsweise erstmal noch das dritte Shalom, das ich hier anzeigen möchte. Shalom heißt also auch göttliche Ordnung ausleben. Tatsächlich die göttliche Ordnung Gottes in dieser Welt zu schaffen. Auch im sozialen Kontext, auch im politischen Kontext. In allen möglichen Kontexten, wo wir uns befinden, können wir diese göttliche Ordnung tatsächlich bauen, wenn wir verstehen, was Gott möchte. Johannes 14, 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Euer Herz erschrecke nicht und verzage nicht. Vielleicht hast du das Gefühl, ja, der Dave, der hat wieder so hohe Ansprüche an mich. Und jetzt muss ich wieder tun und tun und es ist alles so kompliziert und ich habe nun mal diesen Frieden nicht. So ist es halt. Ich habe keinen Frieden. Und es ist ja schön, dass Jesus das mir verspricht, aber ich habe es nicht. Dann möchte ich dir eines sagen. Gott klagt dich nicht dafür an. Gott klagt dich nicht an. Ich weiß, dass dieser Satz bei manchen auf totalen Widerstand stößt. Ich spüre das wortwörtlich im Raum. Gott klagt dich nicht an. Jesus sagt, ich bin nicht gekommen zu richten, sondern zu retten das, was verloren ist. Er wird kommen, um zu richten. Aber dieser Moment ist jetzt noch nicht da. Jetzt ist die Zeit des Shaloms. Jetzt ist die Zeit des Sabbats. Jetzt ist die Zeit der Gnade. Das sagt die Bibel. Jetzt ist noch die Zeit der Gnade, in der Jesus sagt, ich bin gekommen, um zu retten, was verloren ist. Und wenn du sagst, ich habe diesen Frieden nicht, und vielleicht bist du Christ seit 10, seit 20, seit 30 Jahren, aber du hast diesen Frieden nicht, und du weißt auch nicht, wie du all diese Dinge umsetzen sollst, die ich heute dir gesagt habe, dann fang bei einer Sache an. Und die steht in Römer 5, Vers 1. Und das ist einer meiner Lieblingsverse in der gesamten Bibel, weil der hat mich vor meiner Religiosität gerettet. Da wir nun aus Glauben gerechtfertigt sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Wisst ihr, was ich nicht hatte? Ich hatte Wissen ohne Ende über die Bibel, aber ich hatte keinen Frieden mit Gott. Ich dachte immer, er ist unzufrieden mit mir. Immer. Dieser Vers hat mich geheilt. Da wir gerechtfertigt sind aus Glauben, haben wir Frieden mit Gott. Und weißt du, wie diese Rechtfertigung geschehen ist? Nicht durch deine Leistung. Diese Rechtfertigung ist geschehen vor 2000 Jahren am Kreuz von Golgatha. Gott wurde Mensch, lebte auf dieser Erde ein perfektes Leben, erfüllte alles, was Gott von ihm verlangte, bis zum Tod. Und der Tod von Jesus machte Folgendes. Du bist eigentlich in einer Feindschaft mit Gott. Das ist eine harte Botschaft, aber ich möchte sie dir sagen. Wenn du heute Morgen hier bist und du glaubst nicht an Jesus Christus und du glaubst, du bist dein eigener Herr, dann bist du in einer Feindschaft mit Gott. Nicht, weil Gott sich das wünscht, sondern weil das, was du dir wünschst in deinem Herzen, dem widerspricht, was Gott möchte. Und wenn du sagst, du bist dein Herr, dann arbeitest du nicht in seinem Königreich, sondern gegen sein Königreich. Und was dieser Tod von Jesus getan hat, ist Folgendes. Es war ein Kauf. Wir alle sind erkauft von einer anderen Macht als Gott. Die Bibel nennt sie die Macht des Todes. Eine Macht, die dafür sorgt, dass wir niemals Frieden haben können. Eine Macht, die dafür sorgt, dass unser Leben hier endet und im Nichts endet und in der Sinnlosigkeit und in der Zerstörung. Und Jesus selbst gab sein Leben hin, das Kostbarste, was es gibt, das Leben Gottes selbst. Der Sohn Gottes, der freiwillig Mensch wurde, gibt sein Leben hin, obwohl er es nicht tun müsste, beendet sein perfektes Leben, damit dein unperfektes Leben Frieden bekommen darf. Damit du einen neuen Herrn bekommst, damit du erkauft wirst aus dieser Gefangenschaft, damit du erkauft wirst aus den Fesseln des Unfriedens und dir weiße Kleider angelegt werden und Gott dir sagt, du bist frei. Und Jesus spricht, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Das ist die Botschaft des Kreuzes. Jesus hat dich freigekauft von der Macht der Sünde und des Todes. Und wenn du das glaubst, wenn du sagst, das wird mein neues Lebensfundament, dann wirst du Frieden bekommen. Deine Umstände werden sich vielleicht nicht ändern. Nicht alles kommt sofort in tolle Bahnen und du hast nicht plötzlich ein volles Bankkonto und den perfekten Job. Aber was du haben wirst, ist Liebe und Frieden in deinem Herzen, die du immer wieder und immer wieder und immer wieder bekommen darfst, weil die Quelle des Lebens in dich hineingelegt wird durch den Heiligen Geist. Du hast plötzlich eine Quelle von Frieden, auf die du jeden Tag zugreifen darfst. Und wenn du als der größte Sünder ins Bett gegangen bist, wenn dein Vertrauen auf Jesus Christus liegt, darfst du aufwachen und sprechen, die Gnade Gottes ist jeden Morgen neu und das gilt für mich und das kann mir niemand nehmen und das ist mein Frieden. Wenn das nicht gilt, hast du keine Hoffnung. Das ist meine Überzeugung. Und vor 10 Jahren war ich von genau dem überzeugt, dass es keine Hoffnung gibt und ich wollte mein Leben beenden. Obwohl ich Pastorensohn bin, obwohl ich alles kannte aus der Bibel. Aber ich wollte mein Leben beenden, weil ich keine Hoffnung sah. Jesus gibt die Hoffnung. Jesus schenkt Hoffnung und das ist der wahre Friede. Shalom bedeutet Frieden in Christus. Du hast Frieden mit Gott. Du kannst wissen, da ist ein vollendetes Werk, auf das du dich nur stützen musst. So wie Jesus es spricht, worauf wir unser Haus bauen sollen. Du musst nur dieses kostenlose Fundament, diesen kostenlosen Bauplatz, das wäre ja ein Traum heutzutage, ne? Kostenlose Bauplätze in unserer Immobilienlage. Ne? Ein kostenloser Bauplatz. Ja? Und Jesus sagt, bau dein Leben darauf. Und dieser Bauplatz, Da ist eine perfekte Bodenplatte drauf, ja. Die ist genau gemessen, da ist keine Schräglage, da sind keine Risse, ja. Da sind keine versteckten Wasseradern irgendwo drunter und der Garten wird nicht überschwemmt oder so etwas, sondern das ist der perfekte Bauplatz für dein Leben. Und was du darauf baust, wenn es in Gottes Wille ist, wird Bestand haben. Lass uns gemeinsam aufstehen und wir wollen jetzt in die Anbetungszeit gehen. Und ich lade euch ein, jetzt gerade in dieser Anbetungszeit, wenn du sagst, hey, ich habe diesen Frieden nicht, eines zu tun. Richte dein Auge innerlich auf Jesus. Schau Jesus an. Schau diesen Mann an, der am Kreuz hängt. Schreit zu seinem Vater. Und dieser Mensch stirbt. Und in dem Moment, wo dieser Mensch stirbt, bist du frei. Und diesen Fakt aus der Geschichte kann niemand wegnehmen. Das kann niemand rückgängig machen. Und wenn du Unfrieden hast, fang an, das zu tun. Besinne dich darauf, schau darauf, werf dein ganzes Herz darauf zu sagen, wenn das wirklich stimmt, wenn es wirklich stimmt, dass Jesus für meine Schuld gestorben ist, dann darf ich glauben, dass Gott mir wirklich vergeben hat. Dass er mir wirklich vergeben hat. Auch wenn ich wieder und wieder und wieder und wieder versage, spricht Jesus am Kreuz. Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Und es ist vollbracht. Tetelestai, es ist vollbracht. Der Vertrag ist fertig. Punkt. Fang an, das zu glauben. Fang an, das zu ergreifen. Und dann wirst du merken, dass der Rest sich in die göttlichen Bahnen fügt. Und in die göttliche Ordnung, in den göttlichen Shalom. Amen. Gehen, noch etwas tun, was das bekräftigt.